Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Ich begrüße Sie zu unserem Magazin für politische Literatur. Das Europäische Parlament wird in dieser Woche neu gewählt. Erwartet oder befürchtet wird ein gewisser Rechtsruck. In unserer Reihe Faschismus verstehen holen wir ältere Bücher zum Thema wieder aus dem Regal. Heute wird das ein Buch des CDU-Politikers Friedbert Pflüger sein. Deutschland driftet, heißt dieser Titel aus den 90er Jahren. Und ich habe darüber mit dem Rechtsextremismusforscher Matthias Quent gesprochen. Europa 2050, so heißt ein Sammelband, der europapolitische Impulse geben will. Dazu gleich mehr in unserer ersten Rezension. Außerdem stellen wir Ihnen heute ein Buch über die Umwälzungen während des 16. Jahrhunderts vor, verfasst von der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Marina Münkler. In der Europäischen Union besteht Reformbedarf. Und das nicht erst seit kurzem. Die Fragen dazu sind auch bekannt. Braucht es etwa mehr europäische Einigung oder ein Europa der zwei Geschwindigkeiten mit einer Kerngruppe? Pünktlich zur Europawahl ist ein Sammelband erschienen, der Lösungswege auf wichtigen Politikfeldern aufzeigen will. Herausgeber sind Thomas Hartmann-Zwirtnia, Jochen Dahm und Frank Decker. Unser Rezensent Matthias Becker findet den Band lesenswert, jedoch auch zu optimistisch.
Wie wird es weitergehen mit der Europäischen Union? Der Politikwissenschaftler Frank Decker, einer der Herausgeber dieses Buchs, hält die Aussichten für eher düster.
Den überwiegend am rechten Rand versammelten Parteien, die eine weitere Vertiefung der europäischen Integration ablehnen und die EU auf ein lockeres Staatenbündnis zurückführen möchten, wird für die Europawahlen im Juni 2024 ein nochmaliger kräftiger Stimmenzuwachs vorausgesagt. Selbst wenn die EU-Skeptiker nicht mit einer Mehrheit rechnen können, ist ihr Erstarken Ausdruck einer Vertrauenskrise, die die nationalen und europäischen Regierungsinstitutionen gleichermaßen erfasst.
Bei Meinungsumfragen gibt nur noch die Hälfte der Teilnehmenden an, dass sie der EU und ihren Institutionen vertrauen. Ein historischer Tiefpunkt. Der Staatenverbund ist wenig populär und er wirkt zerstritten. In vielen Fragen gelingt es der EU-Kommission nur noch mit Mühe, eine einheitliche Linie durchzusetzen. Von einer vertieften Zusammenarbeit spricht fast niemand mehr. Angesichts dieser Lage klingt der Buchtitel kühn. Europa 2050. Souverän, sozial, handlungsfähig.
Krieg, Klimakatastrophe, Ungleichheit in und zwischen den Staaten – eine rasante technische Entwicklung. Kein Staat kann dem alleine entgegentreten. Europa muss weiterhin und umso mehr die Antwort für alle lauten, die an ein besseres Morgen glauben.
So steht es im Vorwort. Ist es mehr als Zweckoptimismus? Das Buch ist aus einer Ringvorlesung der Friedrich-Ebert-Stiftung hervorgegangen und soll europapolitische Impulse geben, Schwächen benennen und Lösungen vorschlagen. Die Beiträge befassen sich unter anderem mit der Sozial-, Wirtschafts- und Migrationspolitik der EU und ihren militärischen Ambitionen. Beginnen wir mit der Problemanalyse, den Schwächen. Sie entstehen üblicherweise dort, wo nationales Interesse und europäische Verpflichtung auseinanderstreben. Das gängige Beispiel ist die Einwanderung. Bis heute ist es nicht gelungen, sich auf verbindliche Regeln und gemeinsame Standards zu einigen. In wirtschaftlichen Fragen sind die Gegensätze allerdings kaum geringer. Der Ökonom Björn Hacker beklagt:
Seit vielen Jahren können sich die Mitgliedstaaten nicht auf eine gemeinsame Bemessungsgrundlage der Körperschaftssteuer und schon gar nicht auf einen Mindeststeuersatz einigen. Es fehlen EU-weite Mindeststandards der öffentlichen Daseinsvorsorge, der staatlichen Investitionstätigkeit und des sozialen Fortschritts.
Kapital, Waren, Dienstleistungen und Arbeitskraft können die Landesgrenzen ungehindert überschreiten. Dies verschärft die Konkurrenz zwischen den Unternehmen und zwischen den Staaten. Mechanismen des Ausgleichs zwischen Gewinnern und Verlierern gibt es kaum. Auch dies untergrabe das Vertrauen in die EU, glaubt Björn Hacker und zitiert Willy Brandt.
Soziale Gerechtigkeit darf kein abstrakter Begriff bleiben und sozialer Fortschritt nicht als bloßes Anhängsel des wirtschaftlichen Wachstums missverstanden werden. Wenn wir eine europäische Perspektive der Gesellschaftspolitik entwickeln, wird es vielen Bürgern unserer Staaten auch leichter werden, sich selbst mit der Gemeinschaft zu identifizieren.
Dieses Buch enthält Texte unterschiedlicher Güte und Tiefe. Immerhin arbeiten die Autorinnen und Autoren anschaulich heraus, worin die Schwächen der EU bestehen. Weniger überzeugend sind ihre Reformvorschläge. Manche erschöpfen sich in bloßen Appellen für mehr Zusammenhalt, andere scheinen schlicht unrealistisch. So fordern viele Beiträge, das Konsensprinzip bei wichtigen Entscheidungen abzuschaffen. Zum Beispiel Christos Katsioulis, der in seinem Text über die militärische Zusammenarbeit schreibt:
Solange einzelne Mitgliedstaaten Entscheidungen nach Gutdünken für eigene Zwecke blockieren können, wird die EU auf internationaler Ebene kein ernstzunehmender Machtfaktor sein.
Das leuchtet ein. Die kleineren und ökonomisch schwächeren Länder werden aber das Konsensprinzip mit aller Kraft verteidigen. Sie fürchten nicht zu Unrecht, sonst zum Spielball der größeren Mitgliedstaaten zu werden. EU-Kommission, der Europäische Rat und das Parlament befinden sich in einer Pattsituation. Die Mitgliedsländer sind gespalten. Vielleicht zwingt eine noch bedrohlichere Lage die Staaten irgendwann zu Kompromissen, die den Weg freimachen würden für ein neues institutionelles Gefüge. Bis zu einem souveränen und sozialen Europa ist es jedenfalls ein weiter Weg, wie nicht zuletzt die Lektüre dieses Buchs klar macht.
Das Resümee von Matthias Becker über den Sammelband Europa 2050, souverän, sozial, handlungsfähig. Herausgegeben von Thomas Hartmann-Zwiertnia, Jochen Dahm und Frank Decker. Im Dietz Verlag erschienen, 168 Seiten, 18 Euro. Faschismus verstehen, Faschismus bekämpfen. Unter diesem Motto holen wir, die Literaturredaktion im Deutschlandfunk, geeignete Bücher wieder aus dem Regal. Lassen Sie erneut rezensieren oder besprechen Sie mit Experten. Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Europawahl sind es in diesem Monat die Sachbücher. Wir haben Expertinnen und Experten gebeten, nochmal mit uns gemeinsam das Buch durchzuarbeiten, das Sie gerade wieder für lesenswert halten. Das müssen keine wahren Klassiker sein, wohl aber bemerkenswerte, weitsichtige oder auch exemplarisch strittige Bücher. Mein Gesprächsgast ist nun Matthias Quent. Er ist Soziologe und Rechtsextremismusforscher an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Sein Buch Deutschland rechts außen haben wir auch hier bei Andruck vorgestellt. Erstmal herzlich willkommen und guten Tag, Herr Quent.
Guten Tag, hallo.
Matthias Quent hat ein Buch aus den 90er Jahren für uns wiederentdeckt, als schon einmal Chancen verpasst wurden, jenseits von Lichterketten rechtem Gedankengut etwas entschieden entgegenzusetzen. Geschrieben hat es Friedbert Pflüger, CDU-Politiker, von 1990 bis 2006 Mitglied des Bundestages. Er war unter anderem außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Mitglied des CDU-Vorstands, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium und heute ist er Berater. Und er war einer, der aneckte in seiner Partei. Sicher auch mit dem Buch, um das es jetzt geht, Deutschland driftet, die konservative Revolution entdeckt ihre Kinder. Geschrieben 1994, also vor genau 30 Jahren. Die konservative Revolution, also die Ideengeber, Steigbügelhalter und intellektuellen Stichwortgeber des Nationalsozialismus, über die wird viel berichtet, seit die Identitären offen in Deutschland aktiv sind, seit wir das sogenannte Institut für Staatspolitik kannten, die wichtige Gedankenschmiede der neuen Rechten in Deutschland. Herr Quent, wie beachtlich ist das, dass Friedbert Pflüger schon in den 90er Jahren vor der wiederentdeckten konservativen Revolution warnt?
Das ist beachtlich auch vor allem, weil es die einzige publizistische konservative Intervention war, die sich wirklich historisch ideengeschichtlich informiert gezeigt hat im Umgang mit der sogenannten neuen Rechten, mit der konservativen Revolution. Die Themen und das Erinnerungsrufen dieser ja letztlich präfaschistischen Strömung, da hatte Pflüger kein Originär, aber es kam sonst eher von eher linkeren oder auch von akademischen Kreisen, die auf diese Parallelen hingewiesen haben, die neue Rechte in Deutschland auch analysiert und dagegen interveniert haben. Insofern ist es besonders bemerkenswert, dass diese doch präzise Beschreibung und auch Kritik an diesen Strömungen innerhalb der Union, aus der Union selber kam und dabei strikt einem liberalen und auch europäischem Konservatismus gefolgt ist.
Das Buch aus dem Jahr 1994, wie gesagt. Und zu Beginn zählt Pflüger die Ereignisse der vorangegangenen Jahre auf, die ihn beunruhigt haben. Manches davon hat man noch in Erinnerung, manches nicht. Und an dieser Aufzählung ist bemerkenswert, dass er nicht nur auf die rassistischen Anschläge und antisemitischen Taten schaut, sondern auch eben, wie Sie gesagt haben, auf diese Diskursverschiebung, die er beschreibt, die auch heute ähnlich beschrieben wird. Pflüger warnt vor antiaufklärerischen Ideen, vor antiparlamentarischem Denken, vor Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und einem antiwestlichen Sonderweg. Das klingt fast nach 1:1, oder?
In der Tat, und das macht es wirklich auch historisch in einer Weise erschreckend, vielleicht auch ein bisschen beruhigend, dass vieles von dem, was wir heute auch mit einer gewissen Aufgeregtheit analysieren und feststellen, doch dann gar nicht so neu ist. Und gleichzeitig zeigt sich daran die Kontinuität und ein bisschen auch die Resilienz von rechtsradikalem Denken, von antiliberalem Denken, dass sich also diese Muster zeigen in der Geschichte von den 1920er Jahren über die 1990er Jahre bis ins Heute. Einerseits kann man sagen, trotz allem hat die Demokratie überlebt, aber auf der anderen Seite kann man auch feststellen, wir haben so viel Wissen, so viele kluge Einsichten, Analysen und haben es trotzdem nicht geschafft, damit einen demokratiesicheren Umgang zu finden.
Ich will mal die einzelnen Punkte aufgreifen und mit Ihnen Gemeinsamkeiten und Veränderungen festhalten. Ein Buchzitat ist: Der allgemeine Trend heißt Politikerbeschimpfung. Die Abgeordneten werden pauschal als bürgerfern, mittelmäßig und überbezahlt hingestellt. Zitat Ende. Punkt 1 also, politische Institutionen und Vertreter werden verächtlich gemacht. Von ihnen gilt es sich zu befreien. Ist das so zu verstehen?
So ist das zu verstehen. Damit hat Pflüger den damaligen Diskurs, die öffentliche Stimmung zusammengefasst. Eine Stimmung, die es nicht nur in den 1920er Jahren schon gab, damals etwa von Fritz Stern beschrieben, sondern die es ja heute ganz ähnlich gibt, wenn wir uns die Angriffe auf Politiker und Politikerinnen im Wahlkampf anschauen, bis hin zur Ermordung von Walter Lübcke vor einigen Jahren. Also diese Verächtlichmachung des politischen Establishments, die auch mitschwingt in Begriffen wie die Altparteien oder wenn von Volksverrätern und so weiter auf den Straßen, in den Parlamenten, in den sozialen Medien gesprochen wird. Dieser Trend ist kein kurzweiliger.
Ja, er beschreibt auch die uralten Affekte gegen die Parteien, die wiederbelebt würden. Ja, auch ein Relikt aus der Zeit der Weimarer Republik. Und Pflüger fordert dazu auf, die, Zitat, im deutschen Politikverständnis schlummernde Verachtung für Kompromisse aufzugeben. Was meint er damit?
Damit ist gemeint, dass es eine Vorstellung, gerade auch in Deutschland, eine Vorstellung gibt, dass Politik hart und kompromisslos zu sein hat. Das heißt, es ginge letztlich um Machtkämpfe gewissermaßen in einer Logik von Freund und Feind. Und es geht nicht darum, gemeinsam die beste Lösung zu finden, sondern den politischen Gegner möglichst viel abzuringen, möglichst viel abzugewinnen und mit einer gewissen Kälte oder Härte die eigenen Positionen und Interessen durchzusetzen. Und das ist eine Logik der politischen Auseinandersetzung, die wir ja keineswegs nur am rechten Rand sehen. Die, würde ich sagen, findet man auch in der Ampelregierung beispielsweise wieder diese große Schwierigkeit bei allen Betonungen, dass man dann doch ein gemeinsames Projekt hat, wie eigene Interessen, eigene Parteiinteressen durchgesetzt werden und das dann auch wieder einzahlen kann auf eine gewisse Distanz, Entfremdung oder auch Verachtung gegenüber politischen Parteien. Also diese Mechanismen greifen ja durchaus ineinander.
Das Freund-Feind-Schema haben Sie jetzt schon angesprochen. Dazu macht Pflüger in seinem Buch auch einen Exkurs. Geht also zu den Denkern der konservativen Revolution, Karl Schmidt, Oswald Spengler etc. Und dieses Freund-Feind-Schema, das er vor allem in dieser Ausarbeitung Schmidt zuschreibt, als ein zerstörerisches Element der Demokratie bezeichnet. Zitat: Wo der politische Gegner zum Feind wird, da endet jede demokratische Auseinandersetzung. Auch dies ein Satz, den man in den vergangenen Jahren so oder so ähnlich sehr oft hört. Wie und wo macht denn Pflüger dieses sehr konkrete Schema in den 90er Jahren aus?
Er macht das an verschiedenen Diskursen, an geschichtsphilosophischen, an geschichtshistorischen Debatten aus. Er macht es an den Auseinandersetzungen darum aus, wie sich eine Öffnung nach rechts außen in dieser Zeit eines ja doch sehr stark wieder hervortretenden Nationalismus Anfang der 1990er Jahre mit den schon beschriebenen oder angesprochenen auch rassistischen Ausschreitungen und Anschlägen, aber bis hin in die Kultur, wo damals ein Botho Strauß und andere eher aus einer rechten neurechten Ecke nicht unbedingt kamen, aber von dort sehr viel Applaus erhalten haben dafür, dass sie eben diese Ideen, diese Kultur und auch diese intellektuelle Tradition der neuen Rechten, also der konservativen Revolution, wiederentdeckt und wieder aufgenommen haben. Mit einer gewissen Unbarmherzigkeit, insbesondere gegenüber dem, was mit der europäischen Vereinigung, mit der europäischen Öffnung Deutschlands auch zusammenhing.
Friedbert Pflüger wollte mit seinem Buch ja erreichen, dass die Bedrohung durch rechtsradikales Gedankengut ernst genommen und bekämpft wird. Er wollte seine Partei, die Union, gegen die Ideen der konservativen Revolution immunisieren, schreibt er. Das hat auf mehreren Ebenen nicht geklappt. Eine Ebene ist die des Rassismus. In den 90er Jahren sprach man eher von Xenophobie oder Fremdenfeindlichkeit. Hilfe für Verfolgte wurde auch damals von Rechtsextremen wie auch von CDU-Politikern als Schwäche und als falsche Humanität gebrandmarkt, wie er schreibt. Wiederauflage dieses Schemas dann 2015. Dabei ist es nicht erstaunlich, wie sehr die CSU immer wieder auffällt, damit in alter Straußart mit Rechtsaußenpositionen aufzufallen. So kündigte die CSU 1994 an, Überfremdungsängste zum Wahlkampfthema zu machen. Michael Gloß fand Rechtsradikale weniger gefährlich als Grüne und PDS. Heute klingt das wieder genauso. Die Liste ließe sich fortsetzen. Alexander Dobrindt wollte sogar im Jahr 2018 die konservative Revolution einläuten. Mit Angst Punkte zu machen oder überhaupt erstmal Angst zu machen, das will die Union offenbar nicht den Rechtsextremen überlassen. Und das hat Pflüger damals auch schon offen ausgesprochen. Wenn wir da jetzt kurz mal nach Bayern schauen, da hat es sich zwar für die CSU nicht ausgezahlt, die Ideen und Parolen der Rechtsextremen zu übernehmen, denn sie kann nicht mehr allein regieren, aber dafür ist das Parteienspektrum dort nur noch eines der Angstmacher. Drei weit rechts stehende Gruppen sind diejenigen, die mehrheitlich gewählt werden. Ist das eine Art Beweis für Pflügers These, dass am rechten Rand der Union viel toleriert und dadurch letztlich auch erst ermutigt wird?
Das hat sich immer wieder gezeigt in Bayern. Man kann es auch auf Ostdeutschland übertragen, wo der Rechtsextremismus in den 1990er Jahren ja besonders brutal sichtbar war, auch bis heute noch und auch damals insbesondere aus den Reihen der Union bagatellisiert und abgetan worden. Die Sachsen seien immun vor Rechtsextremismus beispielsweise, ist ein Zitat. Und wir wissen aus der internationalen Forschung und übrigens nicht nur aus den letzten Jahren, sondern diese Erscheinungen, Stichwort FPÖ, Jörg Haider und so weiter, die ja bereits in den 1980er Jahren begannen, haben immer wieder gezeigt, die Leute, auf diesen Satz wird es oft zurückgebrochen, wählen im Zweifel das Original. Also diese Verschiebungen des Overton-Windows, des sogenannten Sagbaren, dienen in aller Regel nicht dazu, rechtsextreme Wählerinnen wieder einzufangen, sondern dazu, dass man Positionen im öffentlichen Raum legitimiert, erlaubt, ihm ein Podium, eine Bühne eröffnet, einen Resonanzraum eröffnet, der dann besonders zu einer Radikalisierung und zu einer weiteren Erstarkung von Rechtsaußenkräften herbeigezogen werden kann. Und das Dilemma der CSU ja insbesondere, aber auch der CDU insgesamt, ist, dass sie einerseits diese rechten Töne bespielt, dass sie versucht, damit zu mobilisieren, damals wie heute, dass sie aber andererseits in Regierungsverantwortung in den Großstädten und so weiter ja eine ganz andere Politik häufig macht, eine Politik durchaus des Pluralismus und der Weltoffenheit. Und diese Doppelzüngigkeit ist schwer zu vermitteln. Und das führt dazu, dass dann Leute doch wieder das Gefühl haben, na dann wähle ich lieber das Original. Also mit einem Drift nach rechts, wie Pflüger das auch beschrieben hat, die Rechten einhegen zu wollen, das hat noch nie funktioniert.
Eine andere Ebene, die Friedbert Pflüger anspricht, ist die des Geschichtsrevisionismus. Sie haben Bodo Strauß jetzt schon genannt. Aber eben auch Historiker wie Ernst Nolte und Klaus Hornung ebneten dieses Terrain. Nolte zweifelte in den 90er Jahren ernsthaft die Existenz von Gaskammern in KZs an. Pflüger nennt Historiker und andere Wissenschaftler wie ihn nützliche Idioten und fahrlässige Ignoranten. Und eine seiner Theorien lautet in diesem Zusammenhang, dass durch die verstärkte Beschäftigung mit der SED-Diktatur eben in den 90er Jahren die NS-Diktatur etwas in den Hintergrund gerückt sei und bagatellisiert worden sei. Und dadurch habe die konservative Revolution wieder salonfähig werden können. Das erscheint natürlich 30 Jahre später schon deshalb etwas schief, da ja auch die Aufarbeitung der zweiten Diktatur hinkt. Was halten Sie von dieser Theorie, Herr Quent?
Also zum einen hat man es ja tatsächlich auch in der wissenschaftlichen Publizistik ab den 1990er oder schon kurz vorher Jahren gesehen, dass so eine Art totalitarismus-theoretisches Aufrechnen begonnen hatte. Sie haben die Formulierung gerade eingebracht, also die Rede von den zwei Diktaturen, die ja nicht falsch ist. Natürlich gab es zwei Diktaturen, aber in der doch eine Gleichsetzung mitschwimmt, in der die SED-Diktatur mit der NSDAP-Herrschaft und damit auch mit der Shoah in einer Weise in eine Reihe gestellt wird, wo dieses Potenzial, das ja auch den Historikerstreik geprägt hat, also die Singularität von Auschwitz, die Singularität der Shoah herabzusetzen oder nicht anzuerkennen, die in eine Reihe von Diktaturen einzugliedern, wo das mitschwimmt. Und das hat ja dann auch auf der Frage der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus eine Rolle gespielt, in dem sogenannten Hufeisenmodell der Äquidistanz, also Links- und Rechtsextremismus seien im Grunde ähnlich schlimm oder genauso schlimm, müssten genauso demokratisch bekämpft werden, stünden auf einer Ebene, was ja dazu geführt hat, dass lange auch in den 1990er Jahren der Rechtsextremismus erstens nicht richtig analysiert wurde in seinem Hintergrund und zweitens dann immer wieder gesagt wird, naja, aber der Linksextremismus. Und ohne da irgendwas beschönigen zu wollen oder rechtfertigen zu wollen, aber das hat auch dazu geführt, dass man nicht entschlossen genug und vielleicht auch nicht geschlossen genug gegen Rechtsextremismus vorgegangen ist.
Friedbert Pflüger wendet sich gegen Parteifreunde, die auf extrem rechte Töne einschwenken. Heinrich Lummer, Peter Gauweiler nennt er. Er zitiert aber auch Altlinke, die plötzlich eher rechte Töne anschlagen. Und er erklärt das durch die Systemfeindlichkeit, die die 68er-Bewegung auch geprägt habe. Ist da etwas dran oder ist das zu simpel?
Ja, das ist interessant und auch besonders bemerkenswert, weil dieser Aspekt, der bei ihm sehr stark wird und der für die konservative Revolution prägend ist, doch für unsere Debatte viel Gehalt hat. Und zwar ist es ja einerseits die Systemfeindlichkeit, es ist aber andererseits vor allem das ganz Zentrale des Antiliberalismus, des Antiwestlichen und auch des Anti-Amerikanismus. Und dann kann man, wenn man sich Personen wie beispielsweise einen Jürgen Elsässer anschaut, der von ehemals linksaußen auf jetzt rechtsaußen gewechselt ist, schon seit einigen Jahren auf rechtsaußen gewechselt ist, wo im Grunde der Kampf gegen den westlichen Liberalismus, gegen die USA im Vordergrund steht. Und da kann man durchaus Gemeinsamkeiten, Bezugspunkte, gemeinsame Feindbilder, antidemokratische Orientierung zwischen links- und rechtsaußenpositionen feststellen, die dann auch erklären können, warum es zu solchen ja nur scheinbar radikalen Wechseln gibt. Und auch das ist wieder keine Gleichsetzung, sondern eine Analyse. Und ich glaube, die ist auch in der Betrachtung des sogenannten heutigen Populismus leider sehr unterrepräsentiert, also die Ablehnung von dem, was als dekadente, westliche und so weiter Werte beschrieben wird.
Eine weitere Ebene, die Pflüger thematisiert, ist der Nationalismus. Sie wird sehr ausführlich behandelt. Er warnt vor jeglichen Versuchen, ein nationalistisches Konzept des Guten zu verfolgen. Man könne Nationalismus nur bekämpfen. Auch ein Ruf, der inzwischen verhallt ist in seiner Partei, oder?
Ja, wir haben ja das Phänomen, dass Nationalismus einen Stellvertreterbegriff bekommen hat mit dem vermeintlich harmlosen Patriotismus, der insbesondere von der AfD und anderen Rechtsaußen, also auch außerparlamentarischen, rechtsextremen, Identitären und so weiter, wird der Begriff des Patriotismus versucht, auf eine nationalistische Art und Weise zu besetzen. Und man sieht immer wieder auch in der CDU oder aus der CDU heraus, ich würde doch sagen, relativ kraft- und substanzlose Versuche, auch einen Nationalismus Nationalismus oder einen Patriotismus wieder in Stellung zu bringen. 2013 hat die CDU in den Bundestag einen Entwurf für ein Bundesprogramm für Patriotismus eingebracht, um mehr Nationalhymnen singen und mehr Deutschlandfahnen in die Gesellschaft hineinzutragen. Das ist relativ resonanzlos verpufft und man hat so ein bisschen das Gefühl, so richtig ernst gemeint haben die das auch nicht. Aber daran zeigt sich, wie gerade auch die CDU, die konservative Partei, auf der Suche nach so einer Identität in einer noch stärker als in den 1990er Jahren globalisierten Welt ist.
Viele Dinge sind anschlussfähig, die Friedbert Pflüger schreibt. Bei manchen zuckt man, bei manchen ist man auch dann gleich komplett dagegen. Und ziemlich unkritisch nimmt Pflüger Samuel Huntingtons Theorie vom Clash der Kulturen auf. Da scheinen wir ja auch in den Begrifflichkeiten etwas dazugelernt zu haben in den vergangenen 30 Jahren. Denn aus diesem Kulturkampfbegriff ist ja auch der umstrittene Begriff der deutschen Leitkultur entstanden, den inzwischen übrigens die AfD benutzt, zum Beispiel in ihrem Flyer zur Europawahl unter dem Punkt »Unser Land zuerst«. Also eine Diskussion der damaligen Zeit, die sich doch von der heutigen unterscheidet, oder wie sehen Sie das?
Also dieser Begriff der Leitkultur und die Frage nach dem Zusammenleben von unterschiedlichen Kulturen und auch der damit verbundenen Veränderung, die reicht ja nicht nur bis in die 1990er Jahre, sondern viel, viel länger. Mhm. Ein Schweizer Intellektueller hat schon im 19. Jahrhundert vorgeschlagen, man solle doch Island in ein Museum für europäische Kultur verwandeln, bevor die europäische Kultur restlos vernichtet und ausgestorben sei. Und dieser Kulturpessimismus, das ist eine Gefahr, die da mitschwingt. Also die Frage einer kulturpessimistischen Aufladung, die konservative Revolution geprägt hat. Also die Vorstellung, Kultur, was auch immer darunter verstanden wird, sei ständig bedroht. Es sei im Verschwinden und dagegen müsse man sich mit einer identitären Verteidigung wehren. Das ist, was anschlussfähig ist.
Und hier ist Pflüger ein bisschen selbst auf seine Warnung hereingefallen, ne? Weil er beschreibt eben, dass man nicht auf Nationalitäten schauen sollte, sondern es sei ein Problem der Kulturen, die aufeinandertreffen, wie es eben Huntington beschrieben hat.
Ja, er hat sich da in diesen damals virulenten Huntington-Diskurs mit eingegliedert. Und ich meine, das Buch, das er geschrieben hat, ist ja durchaus auch ein konservatives. Und es ist ein konservatives, das aus einer konservativen Position heraus vor einer rechtsextremen Übernahme letztlich gewarnt und davor sensibilisiert hat. Was nicht bedeutet, dass alles, was da drin steht, aus heutiger Perspektive zustimmungsfähig wäre, wissenschaftlich korrekt wäre oder auch im unstreitig war. Ja, es ist ein Diskursbuch, das so auch gelesen werden muss. Und dass er auch in diese Kulturfrage sozusagen nicht den rassistischen Begriffen der Kulturpessimisten, aber doch mit Anklängen von identitären Begriffen eingetreten hat. Das muss er sich rückblickend sicher mit dieser Publikation auch vorwerfen lassen.
Mit Blick auf die Europawahl will ich noch ein Buchzitat anbringen. Wichtig ist schließlich, dass die Verharmlosung der Rap-Wähler, gemeint sind die Wähler der Republikaner, als Protestwähler aufhört. Man mag die etablierten Parteien kritisieren und politikverdrossen sein. Das ist noch lange kein Grund, rechtsradikal zu wählen. Zitat Ende. Wurde also auch wie in den 90er Jahren jetzt wieder viel zu lange den vermeintlich Besorgten zugehört, die Pflüger übrigens eher für reaktionär als besorgt hält?
Ja, und häufig ist das Zuhören ja eher eine Simulation, ein so tun, als würde man denen zuhören, weil in Wirklichkeit findet häufig eine selektive Auswahl, ein selektives Ignorieren auch dessen statt, was hart antiliberal, antidemokratisch, rassistisch oder antisemitisch ist. Und das wird dann als vermeintliche Besorgtheit verharmlost. Und Pflüger hat in seinem Buch ja auch nochmal sehr deutlich gemacht, damals in diesem Zusammenhang, dass die neuen Reaktionäre, wie er sie nannt, noch schlimmer seien als die alten. Denn sie, die Neuen, müssten aus der Geschichte gelernt haben, welche furchtbaren Folgen ihre Theorien nach sich ziehen können. Und vor diesem historischen Wissensstand ist diese Protestthese, die ja immer noch stark präsent im öffentlichen Raum ist, doch nochmal ganz, ganz besonders problematisch.
Matthias Quent war das, Rechtsextremismus-Experte und Soziologe. Mit ihm sprach ich über Friedbert Pflügers Buch »Deutschland driftet, die konservative Revolution entdeckt ihre Kinder«. 1994 im Econ Verlag erschienen, 198 Seiten, antiquarisch erhältlich.
Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Das 16. Jahrhundert hat Veränderungen in vielen Bereichen mit sich gebracht. Die Medienrevolution des Buchdrucks, die Reformation, die blutige Eroberung Nord- und Südamerikas, die sogenannten Türkenkriege. Die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler geht der Geschichte dieser Umwälzungen nach in einem umfangreichen Buch mit dem Titel Anbruch der neuen Zeit, das dramatische 16. Jahrhundert. Günter Keindelsdorfer hat es für Andruck gelesen und mit der Autorin gesprochen.
Ganz schön mutig, ein dramatisches, von enormen Spannungen charakterisiertes Jahrhundert wie das 16. auf etwas mehr als 500 Seiten auf den Begriff zu bringen oder es zumindest zu versuchen. Marina Münkler, Spezialistin für die frühe Neuzeit und das späte Mittelalter, hat dieses Wagnis auf sich genommen. Was waren, Münklers Analyse zufolge, die entscheidenden Verwerfungen, die sich in der Spätrenaissance vollzogen haben?
Ich habe versucht, in meinem Buch 3 zentrale Konfliktfelder zu entfalten. Das ist einmal die Auseinandersetzung mit dem Osmanischen Reich, sozusagen Stichwort die Türken. Keine korrekte Bezeichnung für das Osmanische Reich, aber es ist auch immer von den Türken und den Türkenkriegen gesprochen worden in der Zeit. Das zweite ist die Entdeckung und Eroberung der neuen Welt, also die Errichtung einer ziemlich grausamen Herrschaft über bis dahin völlig unbekannte Gebiete. Und das dritte ist die Reformation und ich glaube, man kann das charakterisieren mit den 3 Worten, die Türken, die Heiligen und die Wilden. Und dann hat man dieses Jahrhundert, glaube ich, angemessen charakterisiert, wobei man immer bedenken muss, dass man kein Jahrhundert vollständig auserzählen kann.
Eine der prägenden Gestalten der Epoche war Süleyman der Prächtige, Sultan des Osmanischen Reichs. Der Potentat vom Bosporus konnte sein Imperium im 16. Jahrhundert, vor allem auf Kosten der Habsburger, bis weit nach Mittel- und Ostmitteleuropa hinein ausdehnen.
Die osmanische Herausforderung hat für die Europäer im 16. Jahrhundert in allererster Linie bedeutet, dass sie sich zutiefst bedroht und in die Ecke gedrängt fühlten. Also sie hatten das Gefühl, Europa ist in den letzten Winkel der Welt gedrängt, weil die Osmanen von Osten immer weiter vorstoßen, 1529 Wien belagern, wenn auch nicht erfolgreich. Aber doch immer wieder Vorstöße machen, große Gebiete auf dem Balkan erobern, die europäische Herrschaft über das Mittelmeer gefährden und auf diese Weise den Europäern das Gefühl vermitteln, mit dieser Bedrohung müssen sie unbedingt umgehen.
Militärisch, so Marina Münkler, waren die Osmanen im 16. Jahrhundert deutlich moderner aufgestellt als die Truppen des alten Europa.
Es zeigte sich ganz deutlich, dass die europäischen Ritterheere den osmanischen, exerzierten, stehenden Heeren, die im Verbund unterschiedlicher Waffengattungen gekämpft haben, nicht gewachsen waren.
Im Südosten musste sich das christliche Europa der anstürmenden Osmanen erwehren. Zur gleichen Zeit eroberten spanische und portugiesische Konquistadoren weite Teile Mittel- und Südamerikas und legten damit den Grundstein zur jahrhundertelangen Weltherrschaft der Europäer. Marina Münkler beschreibt nicht nur die Grausamkeiten der Konquistadoren, sie rekapituliert auch, überaus spannend, den kolonialismuskritischen Diskurs, der auch im 16. Jahrhundert schon hochgekocht ist.
Die Eroberung des südamerikanischen Kontinents hat erhebliche Diskussionen ausgelöst. Zum einen gibt es sowohl auf kirchlicher als auch auf weltlicher Seite eine ganze Reihe von Theologen oder Juristen, die das vehement als gerechtfertigt vertreten. Es gibt aber auch überaus scharfe Kritik daran. Bartolomé de las Casas ist der berühmteste Name in diesem Kontext. Ein Dominikaner, der ursprünglich selbst mal einer von diesen Eroberern gewesen ist, sich dann aber bekehrt hat und danach tatsächlich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht hat, die Indios, die sogenannten Indios, zu schützen. Und das ist schon spannend, diese Diskussion, die es da gibt.
Marina Münkler, Germanistikprofessorin an der TU Dresden, nimmt in ihrem Buch auch die mediengeschichtliche Revolution in den Blick, die im 16. Jahrhundert zur vollen Blüte gelangt. Die neue Technik des Buchdrucks, von Martin Luther und seinen Mitstreitern gekonnt eingesetzt, bringt neben einem Zuwachs an Bildung und anderen Segnungen auch weniger schöne Seiten mit sich. Die öffentlichen Debatten werden bösartiger und gehässiger, stellt Münkler fest. Kann man die Verschärfung des Meinungsklimas zu Beginn der Gutenberg-Ära mit dem vergleichen, was sich heute in den Sturm- und Drangjahren des Social-Media-Zeitalters abspielt?
Das ist ein Eindruck, der sich aufdrängt, dass die Kommunikation im 16. Jahrhundert eine Dynamik entfaltet und auch eine Hasserfülltheit, eine Aggressivität, wie wir sie heute auch wiedersehen, ohne dass ich denken würde, man muss das zu direkt vergleichen. Eher kann man sagen, es zeigt sich, dass der Konfliktaustrag in dem Moment ein anderer wird, in dem eine dynamische mediale Situation besteht. Und das ist im 16. Jahrhundert eben der Fall, dadurch, dass die Flugschrift sich entwickelt, dass es die sogenannten neuen Zeitungen gibt und dass jetzt alle Konflikte sehr schnell in viel breitere Schichten getragen werden.
Marina Münkler gelingt mit ihrem von imposanter Gelehrsamkeit zeugenden Epochenpanorama das Porträt eines Jahrhunderts, das in vielem noch in unsere Gegenwart hineinwirkt. In besonderem Maße erhellend ist die Erkenntnis, dass eine dehumanisierende Hysterisierung des Meinungsklimas durchaus keine exklusive Errungenschaft unseres Zeitalters ist. So etwas gab es früher auch schon.
Günter Keindelsdorfer besprach Marina Münkler, Anbruch der neuen Zeit, das dramatische 16. Jahrhundert. Im Verlag Rowohlt Berlin erschienen, 539 Seiten, 34 Euro. In den 80er Jahren hatte die junge Generation Angst vor der Atombombe, deren Zündung nur eine Frage der Zeit schien. Heute ist es der Klimawandel, der den Jungen die Perspektive nimmt. Aber muss das so sein? Die britische Datenwissenschaftlerin und Autorin Hannah Ritchie will der Untergangsstimmung mit ihrem Buch »Hoffnung für Verzweifelte« etwas entgegensetzen. Der englische Titel lautete »Not the end of the world«. Ritchie führt darin aus, dass die junge Generation nicht die letzte sein wird, sondern die erste sein könne, die die Welt tatsächlich nachhaltig gestaltet. Was von den Vorschlägen zu halten ist, verrät Anne-Kathrin Weber.
Regionale Lebensmittel kaufen, die Wäsche an der Luft trocknen, den Computer nicht im Standby-Modus lassen, auf Plastikverpackungen verzichten, genauso wie aufs Fliegen. So kann jede und jeder von uns etwas dazu beitragen, unseren Planeten vor dem Kollaps zu retten. Glauben wir jedenfalls.
Leider muss man sagen, dass all die Energie und der Stress oftmals umsonst sind,
meint hingegen Hannah Ritchie.
Der Kampf gegen den Klimawandel fühlt sich wie ein großes Opfer an, das unser Leben in Beschlag nimmt. Was auch in Ordnung wäre, wenn all diese Maßnahmen wirklich etwas bringen würden. Aber das tun sie nicht.
Zwar schade es der Umwelt sicherlich nicht, wenn wir weiter recyceln und uns vegan ernähren. Unserem Planeten sei aber viel eher damit geholfen, wenn wir unser vehementes Nein zu Düngemitteln und Palmöl, zu Kernenergie und Gentechnik gründlich überdächten, schreibt Ritchie. Denn auch wenn sie sich alles andere als natürlich anfühlten, zeigten die wissenschaftlichen Daten, dass diese oft verpönten Produkte und Technologien meist eher zum Klimaschutz beitrügen als vermeintlich grünere Alternativen wie die Biolandwirtschaft. In ihrem Buch, das durchaus auch noch andere kontroverse Thesen enthält, will die britische Klimadatenexpertin nicht nur über den Sinn und Unsinn konkreter Maßnahmen zum Umweltschutz informieren und vor einer romantisierten Vorstellung eines vermeintlich natürlichen Lebensstils warnen. Vor allem unternimmt die Autorin den Versuch, das übergeordnete Narrativ über den Zustand unserer Erde zu korrigieren. Wie bereits der Titel verrät, richtet sich Hoffnung für Verzweifelte in erster Linie an diejenigen, die unter akutem Weltschmerz leiden. Und das betrifft laut Ritchie bereits die Jüngsten.
Kindern wird heutzutage oft gesagt, dass der Klimawandel sie umbringen wird. Wenn es nicht eine Hitzewelle ist, dann wird ein Waldbrand sie erwischen, ein Wirbelsturm, eine Überschwemmung oder eine Hungersnot. Unglaublicherweise zucken die meisten von uns kaum noch mit der Wimper, wenn sie ihren Kindern so etwas erzählen. Daher sollte es uns kaum überraschen, dass die meisten jungen Menschen für ihre Zukunft schwarz sehen.
Dabei müsse uns der Blick in die Zukunft gar nicht ängstigen, meint Ritchie, und übt an diesen Textstellen auch deutliche Kritik an den Medien, die in ihren Schlagzeilen häufig auf das Negative fokussierten. Die Langzeitbetrachtung zeigt laut der Autorin hingegen, die meisten gravierenden Probleme von Planet und Mensch verbessern sich, zwar nur langsam, aber stetig. So sei beispielsweise die Kindersterblichkeitsrate rapide gesunken, genauso wie die Zahl derjenigen, die in extremer Armut leben.
Es handelt sich um anhaltende Prozesse, die Tag für Tag, Jahr für Jahr geschehen, bis dann Jahrzehnte vergangen sind und die Welt sich heimlich still und leise verändert hat. Diese Veränderungen kann man nur erkennen, wenn man einen Schritt zurücktritt und die langfristigen Daten in den Blick nimmt.
Ritchies nüchterner Blick auf die Langzeitdaten wirkt zuweilen zynisch. Dennoch betont die Autorin an vielen Stellen im Buch, dass diese optimistisch stimmenden Trends nicht bedeuteten, dass wir uns von nun an weniger anstrengen müssten, um Elend und Zerstörung entgegenzuwirken. Im Gegenteil, wir müssen laut Ritchie schnell handeln, um unseren ökologischen Fußabdruck möglichst gen Null zu bringen. Von, Zitat, Moralpredigten und Schwarz-Weiß-Denken hält die Autorin allerdings wenig. Zwar sollte die Menschheit als Gesamtes vor allem den Konsum von Rindfleisch deutlich einschränken, meint die Autorin, aber Einzelne müssten sich hierbei nicht übermäßig geißeln.
Wir könnten die Emissionen, Land- und Wassernutzung weitaus stärker reduzieren, wenn die Hälfte der Bevölkerung 2 Tage die Woche auf Fleisch verzichten würde, als wenn wir ein paar Prozent mehr Veganer hätten.
In utilitaristischer Manier setzt Ritchie auf die größtmögliche Nutzenmaximierung der von ihr vorgeschlagenen Maßnahmen. Hier erinnert das Buch an die durchaus nicht unumstrittene Philosophie des effektiven Altruismus, die besagt, dass wir nicht einfach nur Gutes tun, sondern unser Engagement anhand von kühlen Kosten-Nutzen-Rechnungen optimieren sollten. Auch Ritchie marginalisiert in ihrem Buch das Emotionale und Partikulare. Das wirkt zuweilen weltfremd. Gleichzeitig dürfte das Buch denjenigen wieder Luft zum Atmen verschaffen, die sich wegen jeder benutzten Plastiktüte um die Zukunft unseres Planeten sorgen. In ihrem Fazit warnt die Autorin folglich auch vor Kleinkriegen rund um den vermeintlich perfekten Lebensstil zugunsten von Klima und Umwelt. Denn während wir stritten, arbeiteten fossile Energieunternehmen, die, Zitat, Fleischlobby und Umweltschutzgegner gegen uns.
Wobei sie sich nicht groß anstrengen müssen. Wir sind zu sehr von unseren internen Kämpfen abgelenkt, um uns den wirklichen Gegnern entgegenzustellen. Ein guter Grundsatz ist es also, nicht die anzugreifen, mit denen wir im Großen und Ganzen einer Meinung sind. Das bedeutet nicht, dass wir nicht über ihre Ideen diskutieren können. Wir brauchen diese Kritik unbedingt, um sicherzustellen, dass wir uns für effektive Lösungen entscheiden. Aber wir sollten in diesen Diskussionen konstruktiv und großzügig sein.
Großzügig zueinander sein statt dogmatisch und damit eine nachhaltige und klimafreundliche Welt schaffen, in der wir alle gut leben können. Mit diesem Appell beendet Ritchie ihr stellenweise durchaus streitbares Buch, das allerdings durch den konsequent durchgesetzten Fokus auf die Datenlage und vor allem durch die Zuversicht überzeugt, dass wir nicht ohnmächtig auf den Untergang warten müssen, sondern handlungsfähig sind. Und zwar heute mehr denn je.
Anne-Kathrin Weber war das über Hannah Ritchie, Hoffnung für Verzweifelte. Wie wir als erste Generation die Erde zu einem besseren Ort machen. Im Piper Verlag erschienen, übersetzt von Marlene Fleißig. 383 Seiten kosten 22 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Andruck ist am kommenden Montag wieder im Programm, dann mit dem nächsten Teil unserer Reihe Faschismus verstehen. Es geht um das Buch des Historikers Fritz Stern, Kulturpessimismus als politische Gefahr. Weitere Gespräche der Reihe hören Sie in den Sendungen Politische Lesart sowie Sein und Streit. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.